Leid gehört zum Leben. Das ist ein bisschen ein New Age-Ding, dass man das nicht ganz so akzeptiert, dass das Leid ein Teil unseres Lebens ist. Man muss nur manifestieren und nur gute Gedanken haben und es kommt nicht. Das ist nicht die Realität. Und da muss man aber auch wissen, wenn etwas abgehakt ist, wenn man gehen kann, wenn der Zyklus zu Ende ist.
Herzlich willkommen zur vierten Folge des Road to Calm Podcast. Ich bin euer Host, Sandro Meyer, und heute habe ich Eileen Karadai zu Gast im Studio. Eileen ist Katona-Yoga-Lehrerin, ehemalige Ernährungsberaterin und hat als Herzblut-Unternehmerin bereits mehrere Firmen gegründet und aufgebaut. Vor kurzem hat sie ein neuestes Projekt, das Yoga- und Wellbeing-Studio WU, das schreibt man V-V-O-O, hier in Zürich eröffnet. Was Katona Yoga ist, wie sie überhaupt zum Yoga kam und wie sich ihre Lebensphilosophien dadurch verändert haben, darüber und viel mehr reden wir in den nächsten 60 Minuten. Eileen, ich freue mich sehr, dass du hier auf dem Podcast bist.
Willkommen. Ich freue mich auch sehr. Alles ganz gut ausgesprochen.
Super. Wir haben, bevor wir Record gedrückt haben, es hatte ein paar schwierige Wörter drin, aber ich habe bestanden.
Ja,
super.
Sie sind nicht ohne.
jetzt, du hast, ich habe jetzt gerade erwähnt, du hast erst gerade jetzt dein neues Yoga-Studio eröffnet. Was fühlst du gerade? Dankbarkeit, Freude, Stress, alles miteinander?
All of the things. Wirklich alles. Ich habe so ein Deck zu Hause, so Moon Cards. Habe ich gedacht, heute ziehe ich eine. Und da war wirklich die Frage, was kannst du gerade honorieren? Dann habe ich gedacht, ehrlich gesagt, heute ist ein guter Tag, nicht so viel Arbeit. Und heute war so ein Tag, wo ich dachte, hey, gut gemacht. Aha. Aber das vergisst man teilweise, wenn man so viel Stress hat. Und heute war so ein Tag, wo ich dachte, hey, ich bin richtig zufrieden.
Ja. Also du hast alles so ein bisschen über dich ergehen lassen, so die die letzten Wochen. Mhm. Ja. Jetzt, wir beginnen den Podcast meist mit einem Zitat. Bei dir habe ich ein Zitat herausgesucht, das folgendermaßen geht. Ich zitiere dich. Eine Krankheit, mit der ich vor einigen Jahren konfrontiert wurde, hat mir vor Augen geführt, wie wichtig meine eigene Gesundheit ist und dass ich ihr Sorge tragen muss. Seitdem habe ich mir geschworen, mit all meinem Herzen und meiner Liebe auch anderen zu helfen, ein Leben mit mehr Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu führen. Kannst du uns von deiner Reise erzählen, wie du zu Yoga gekommen bist und wie sich deine Lebensaufgabe dadurch verändert hat?
Ja, jetzt muss ich fragen, habe ich das auf Deutsch geschrieben?
Du hast es auf Englisch geschrieben.
Ich dachte schon, das wurde bestimmt übersetzt, weil ich schreibe wirklich fast nie auf Deutsch. Mhm. Also zum Yoga gefunden habe ich eigentlich auf eine sehr unspektakuläre Art und Weise. Ich habe eine Klasse besucht, es war schrecklich, es war wirklich schlimm. Aber nicht, weil die Stunde nicht gut war, ich fand den Weg nicht rein. Alle waren so tief am Atmen und ich fühlte mich komplett verloren. Und ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich finde sie wichtig für die Leute, die denken, they have to nail it, wenn sie das erste Mal ins Yoga kommen. Ich ging dann nach Hause und ich habe ohne Witz 4 Jahre lang mit Barbara Becker zu Hause dann Yoga praktiziert und mit Baron Baptiste, weil ich dachte, ich muss das ja können. Ja. Und dann habe ich dann wirklich erst durch diese Erkrankung, die du erwähnt hast, den richtigen Einstieg gefunden. Weil dann hat es mir plötzlich was bedeutet. Zuvor habe ich gedacht, ja, ich muss einfach eine Alternative zum Tanzen finden. Aber die Krankheit, die war tatsächlich so ein Wendepunkt in meinem Leben. Da war ich 27 und hatte eine Krebsdiagnose und ich war einfach für mich ganz klar überzeugt, dass ich nicht den klassisch-medizinischen Weg gehen möchte. Also ich habe so eine Mediation gesucht. Ich habe einen Teil der Therapie gemacht, aber mir war dann auch ganz klar, dass ich einen Weg finden möchte, der ganzheitlich ist, und musste da für mich diverse Therapeuten und Therapien suchen, die mir bei diesem Weg dann zur Unterstützung geholfen haben. Und Yoga war wirklich eins davon. Und da hat es natürlich einen transformativen Effekt gehabt, weil ja, ich habe dann gemerkt, es ging ja vor allem auch darum, im Körper zu sein und die Gedanken in diesen Stressmomenten zu beschwichtigen. Und dann ja, hat die Reise begonnen.
Und für dich, also du hast gesagt, Yoga war einer der Praktiken. Mhm. Was hatte ich sonst noch begleitet während dieser Zeit?
Vieles. Ich hatte einen sehr guten Freund, der war Kinesiologe. Also der hat mich wirklich täglich begleitet. Das Das vergesse ich nicht, weil das waren wichtige Leute auf meinem Weg. Da hatte ich auch sehr gute Unterstützung, aber habe natürlich auch die Ernährung komplett nochmals reduziert, im Sinne von wirklich einfach sehr reine und wir sagen im Yoga pranische Ernährung, also sehr lebensbejahende Ernährung. Aber dann auch natürlich die ganzen mentalen Geschichten, die sehr wichtig waren. Also Eigensuggestion war sehr, sehr wichtig. Also da habe ich schon sehr viel innere Arbeit auch geleistet, weil das Äußere ist halt ein Teil, aber das Innere ist dann wirklich nochmals eine ganz andere Geschichte. Also so die Psychologie spielt ja natürlich sehr stark mit. Und ein gutes Umfeld, ein Umfeld, das einen stützt und unterstützt im Weg. Weil man kann sich dann nicht erlauben, dass sich Leute gegen einen stellen, wenn man einen solchen Weg auch teilweise alleine bestreitet. Ja.
Und wie war das für dich, diese Zeit? Wie lange war diese Phase in deinem Leben?
Wenn man zurückblickend guckt, ist es ja immer ein bisschen verschoben. Man hat so ein Gefühl und dann ist die Realität, gefühlt war es gar nicht lange. Da kommt in den Sinn, ich war auch noch sehr aktiv in der Akupunktur. Das hat natürlich auch sehr geholfen, weil das geht nochmals auf eine organische Ebene. Und das ist ja auch heute ein großer Teil meines Tuns. Ich denke, es waren so 3 bis 5 Monate, wo es aktiv wirklich therapeutisch war. Und danach war es eine Komplettumstellung.
Wow.
Das ist ja wie, wenn Leute eine Diät beginnen. Ist es ja das Ziel, dass man nicht in der Diät bleibt, sondern dass man eine Umstellung macht. Und ich glaube, danach war es einfach eine... Es war wirklich vor und nach der Krankheit.
Ja. Hat sich da deine Selbstidentität auch etwas verändert während dieser Zeit?
Ja, man geht wirklich durch einen Prozess des Schichtenablegens. Und da hat man dann nochmals wirklich die Zeit, sich neu zu orientieren, zu rekalibrieren, auch den Job nochmals zu überdenken, die Freunde, das Tun, die Prioritäten. Also es geht wirklich durchs Ganze. Ja.
Und jetzt während dieser Zeit, wie würdest du beschreiben, wie hat dir Yoga geholfen?
Wenn ich das ganz banal beschreibe, hatte ich da wie ein Refugium. Und das kenne ich vom Tanzen früher. Da bin ich ins Tanzen, weil ich habe fast eigentlich täglich getanzt. Und das war für mich ein genau gleiches Gefühl. Ich tauchte in diese Welt ab und ich konnte da raus und hatte eine kleine Alchemie erlebt. Und beim Yoga war das ganz ähnlich. Ich hatte jemanden, der mich geführt hat, und es hat wirklich auf einer physischen, aber auch auf einer mental- und seelischen Ebene sehr vieles, ich finde kein anderes Wort, alchemiert. Und das tat mir natürlich unglaublich gut. Ich ging dann auch 3-mal die Woche und dann zusehends mehr. Ja, war ein Refugium.
Und also das heißt, Yoga war auch wegen dessen jetzt in deinem Leben natürlich viel an Bedeutung gewonnen während dieser Zeit und ist auch tief, nehme ich an. Oder? Ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich dir dann auch überlegt, nachdem du diese Phase abgeschlossen hast, mache ich jetzt weiter mit Yoga? Ist das jetzt Teil meines Lebens? Ist das mein Beruf? Ist nicht sofort dein Beruf geworden?
Nein, aber so wie es wirklich vielen Yoga-Studenten geht, ist es auch mir ergangen. Man wollte mehr von der Materie verstehen, weil man wird ja immer ein bisschen geteased mit dieser Philosophie und so weiter. Und ich hatte dann wirklich, das war Zufall, ich war in Istanbul, da habe ich ja mein zweites Zuhause eigentlich. Und ich war in einem Yoga-Studio und dann war da ein super international angesehener Yoga-Lehrer. Ich guckte so in die Stunde rein, es war ein Teacher-Training und der sagte, komm doch. Hab ich gefunden, hey, muss sein. Aha. Und dann habe ich dann während einem Jahr, ging ich fast jeden Monat nach Istanbul, war natürlich 2 Fliegen auf einen Schlag, weil ich konnte immer wieder in die Stadt, die ich so liebe, und habe dabei noch viel gelernt. Und ich habe aber nicht das Ziel gehabt, Yoga zu unterrichten.
Ich wollte gerade sagen, das war nicht der große Plan.
Nee, ich hatte einfach eine super Ablenkung für die Zeit, weil ich wusste gerade in dem Moment nicht, wie es weitergeht. Die Weichen waren neu gestellt, aber ja, ich habe dann einfach für mich auch entschieden, dass das jetzt eine Zeit ist, wo ich mir Gutes tun möchte. Und ja, das Unterrichten hat dann tatsächlich noch 4 Jahre lang gewartet.
Aha.
Ja.
Und was hast du dann zuerst gemacht? Du hattest ja noch andere Businesses. Ich habe das am Anfang kurz erwähnt.
Ja, also ich war damals noch in der Konzertproduktion. Ich habe Konzertproduktionen und Bookings gemacht. Musik war immer ein Riesenteil meines Lebens. Habe das auch ganz gern gemacht, aber die Arbeitszeiten waren nicht ideal. Und ich habe immer gern gekocht und habe gemerkt, die gesunde Ernährung war wirklich sehr wichtig für mich, aber ich fand sie hier so unglaublich langweilig und bland. Und von der Türkei hatte ich natürlich diese ganzen Tricks und habe gedacht, ja, das wäre vielleicht eigentlich eine ganz gute Idee. Auch super naiv, wenn ich jetzt rückblickend denke. Ich meine, es gab ja so viele Leute, die schon gut gekocht haben, aber es gab noch nicht diesen Mix von plant-based mit diesem Ottolenghi-Spice. Und das war dann irgendwie so eine... ja, vielleicht auch sehr naive Intention, ein Business zu starten, aber rückblickend, ich bin stolz und ich bin happy, dass ich das gemacht habe, aber die Reise ging zuerst übers Essen, übers Grobstoffliche, ja.
Aber es ist noch interessant, weil dann ist ja sowohl das Yoga als auch die Ernährung oder das Food-Business, das du aufgebaut hast, sind beide über diese Journey gekommen, die du vorher hast, selber durchlebt hast, ja, und gesehen, was es dir bringt. Mhm. Ja. Bevor wir weg vom Food-Thema gehen. Was sind diese Spices und Tricks, die du angewendet hast? Dass du das noch kurz...
Gewürze und ganz viel Kräuter und scharf anbraten und nicht dämpfen. Das ist wirklich so. Du kannst Brokkoli gedämpft essen und dann ist es eine Qual. Oder du kannst es scharf anbraten mit Chili und Sesam und ein bisschen Sojasauce oder was auch immer. Und dann you spice it up. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Haltung.
Okay, ja. Nice. Ja. Und dann jetzt während dieser Zeit, was ich noch gelesen habe, ist, du hattest ja auch das Food-Business, ist dann relativ abrupt, hat das gestoppt. Mhm. Kannst du das kurz erzählen? Weil das hat mir noch Eindruck gemacht und ich habe nicht ganz verstanden, warum und was ist da passiert? Und ja, vielleicht kannst du uns da kurz einweihen.
Hey, super pragmatisch und praktisch und traumatisch. Ich war eingemietet in einer Küche und das war ein Großunternehmen, die haben mir diese Küche untervermietet und die haben dann wirklich in der 2 Monaten gesagt, hey, Eigenbedarf. Und damals war es unglaublich schwierig, eine Küche zu finden. Und für mich war klar, ich gehe nicht in eine Fleischküche. Das hätte mich moralisch zerstört. Ja. Und dann habe ich gesucht und nichts gefunden. Ich war Realist, weil die Energie, die es gebraucht hätte, dann das Ganze alleine nochmals hochzufahren, war, hätte mich mehr Energie gekostet, als die Energie aufzubringen, das runterzufahren. Ja, war eine pragmatische Entscheidung.
Ja, ja, aber trotzdem wahrscheinlich nicht einfach.
Nein,
weil,
traumatisch.
Ja, 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 war genau. Wirklich schlimm. Ja, und ich meine, wie bist du in diesen Momenten, weil wir kommen nachher auch noch zur jetzigen Aileen, wie bist du damals mit einer solchen Situation umgegangen?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der relativ gut akzeptieren kann, wenn sich ein Zyklus zu Ende bringt, weil oft ist es ja circumstantial.
Yeah.
Wir haben so diesen Glauben, dass wir alles selbst bestimmen können, aber es gibt etwas, das größer ist. Und ich habe das akzeptiert. Es war nicht einfach, ich habe gehadert, aber ich habe das irgendwie auch als Chance genutzt, weil ich wusste, das Yoga ist ja auch da. Yeah. Und das war für mich eigentlich dann fast schicksalshaft. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es Zeit zu faden. Das eine runterzufahren und das andere hochzufahren. Weil ich habe ja immer Yoga praktiziert und ich habe auch insgeheim weiter unterrichtet. Mhm. Meine Mama musste einfach dran glauben und die Leute von der Konzertagentur, wo ich damals gearbeitet habe. Und das waren meine sogenannten Guinea Pigs, meine Versuchskaninchen.
Also meinst du dran glauben?
Ja, ja. Okay, ja. Und dann war ich dann, in diesem Moment, wo es dann um die Wurst ging, war ich ready.
Ja.
Ja, so ready man halt sein kann.
Ja, ja, klar. Ja. Und dann, wie hat dann deine Lehrerinnen-Journey begonnen?
So.
Ja.
Also schleichend. Und das ist ja immer ein Prozess. Aber ich war dann plötzlich bereit zu sagen, okay, ich versuche es mal mit einem Studio. Weil ich habe ja wirklich 4 Jahre dann zuvor in meinem Kämmerchen geübt und weitergelernt und weiter studiert. Und dann, habe ich es mir zugemutet, dass ich jetzt so weit bin, dass ich was weitergeben kann.
Aber warst du, also wie schnell bist du dann zu deinem ersten eigenen Studio gekommen?
Das kam erst viel später.
Das kam dann schon einiges
später. Gut Ding will Weile haben.
Ja, ja, will ja, ich ja auch sagen. Darum habe ich jetzt gerade gedacht, wenn du sagst Studio, dann meintest du einfach das erste Mal
Yoga Studio. Genau, wo ich unterrichtet habe, das war damals am Hottinger Platz. Da hatte ich eigentlich wirklich eine unglaublich gute Zeit, auch jetzige Schüler kennenzulernen. Ja. Und es war sicher, weil ich war ja noch nicht vollständig selbstständig.
Ja, ja, ja. Und jetzt hast du eine Zeit lang Yoga unterrichtet, hattest nicht immer den gleichen Stil, nehme ich an. bis dann, wir kommen jetzt dann gleich zum Katona-Yoga. Mhm. Was hast du vorher unterrichtet und wie ist es nachher zu Katona gekommen?
Also ich habe, meine Ausbildungen waren eigentlich in Anusara-Yoga und dann noch Vinyasa-Krama, habe aber immer eigentlich ein sehr Alignment-Based-Yoga unterrichtet. Das war schon immer sehr wichtig und ein stetiger Bestandteil meines Unterrichts.
Was heißt das?
Das heißt, Alignment-Based heißt einfach, dass wir weniger Flow praktizieren, sondern wirklich eine gute Ausrichtung, eine gute Posture und ja, ein gutes Sequencing. Das war alles immer Teil meines Unterrichts. Was mich aber immer begleitet hat, und das war vielleicht auch ganz jenseits von den Yoga-Stilen, die ich unterrichtet habe, war schon noch diese psychologische Komponente, respektive die mentale Komponente, die hat mich immer mitgeprägt. Also es war schon immer etwas, das mich im Yoga sehr interessiert hat, die Philosophie und auch das ganze Narrativ dahinter.
Also auch viel gelesen.
Ja, sehr.
Ja, ja. Ja. Okay, und dann... dann nachher irgendwie, wie hast du dann zum Katona gefunden? Wir kommen nachher zum Katona im Detail. Wie hast du dich dahin bewegt?
Ja, das war Elena Brower, das ist auch eine Anusara-Lehrerin und mit ihr habe ich damals gelernt und wir waren in London und dann hat sie ganz abstruse Sachen gemacht im Yoga und ich war so ein bisschen schockiert, aber auch recht begeistert. Und was mich dann aber absolut hingerissen hat, war so die Metapher von The Body as a House. Mhm. Und dann hat sie uns durch dieses Haus geführt mit den verschiedenen Räumen und mich hat die Sprache unglaublich fasziniert. Elena war schon immer jemand, der den Hang zur Poesie hatte. Ich vermutlich auch und das hat mich abgeholt. Und dann so das Topping war die Numerologie. Und ich habe Jahre zuvor Numerologie studiert. Ich hatte es nie mit den quantitativen Zahlen, aber mit der Qualität der Zahlen. Und dann dachte ich, that's it. Ah. Und dann habe ich ihr geschrieben und gesagt, Elena, ich muss das lernen. Dann hat sie gesagt, honey, you have to come to New York. Dann habe ich gesagt, no time, honey. Und dann habe ich meine Freundin Reni damals kontaktiert. Sie war noch nicht eng mit mir, aber ich kannte sie aus dem Yoga-Kreis und habe per Zufall gesehen, sie praktiziert Katona in New York. Dann hat sie gesehen, da ist eine Geschäftsfrau in mir. Hat gesagt, honey, wir machen Katona-Yoga-Trainings in Zürich. Und dann haben wir begonnen, hier Yoga-Trainings zu hosten, haben unsere Lehrer hierher gebracht und wieder zwei Fliegen auf einen Schlag. So habe ich gelernt und so haben wir gleichzeitig Business gemacht.
Ja, ich meine, kommen wir kurz zu Katona, weil ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen eingelesen. Ja. Ich habe dir auch ein Quote von dir, weil ich fand, du hast die Metapher kurz angesprochen und das fand ich ziemlich spannend. Also du hast mal irgendwo geschrieben, ich glaube, das war auf Deutsch. Metaphern sind ein großer Teil von Katona-Yoga, denn Metaphern sind universell. Für den Praktizierenden eröffnen diese eine Bildwelt in den Gedanken, die es ermöglicht, an Orte zu gelangen, die wir physisch nur schwer erreichen können. Und dann, ich habe nur zwei dieser Metaphern, eine hast du gesagt, dieses Haus, wir sprechen vom Körper als Haus, in welchem wir leben und dieses gilt es sauber zu halten, zu pflegen und zu entrümpeln. Das zweite, was ich noch gelesen habe, war dieses Instrument. Dann der Körper ist das Instrument, der Geist ist die Musikerin und der Atem ist die Melodie. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr noch sagen zu diesen Metaphern? Vielleicht gibt es noch mehr, weil mich hat das noch ziemlich fasziniert, weil man wie so in eine Drittperspektive kommt, wenn man über seinen eigenen Körper so nachdenkt.
Ja, genau. Und das ist die Idee. Das ist so dieses Neurologische, das zwischen dem Körper und dem Psychologischen steht. Und die Metaphern, das sind große Metaphern, sind mitunter die größten. Es gibt noch eine, the body as a vehicle. Dann hast du deine ganzen Glands, das sind unsere Drüsen. Die werden dann auch zum Beispiel als AC, Ventilation System, oder Windshield Wipers, also deine, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, die da vom Auto, die da vorne, die den Regen wegmachen.
Hilf uns kurz. Hilf uns. Scheibenwischer.
Scheibenwischer.
Wow. Ja. Die da.
Die dritte Entität.
Danke,
Pio. Die Scheibenwischer, um quasi deine Sicht offen zu halten. Und da hier oben hast du eine Antenne. Und das sind wirklich universelle Ideen. Wir sagen im Yoga zum Beispiel auch sehr oft, dass man sich auf eine Uhr setzen soll. Und wenn man dann im Kreise geht, zum Beispiel if you spin around, kann ich dir sagen, 12 ist vor dir, 3 ist zu deiner Rechten, 6 ist hinter dir und dann hast du auf der linken Seite 9 und dann kann ich dir sagen, a recipe for joy is right time, right place and a recipe for disaster is wrong place, wrong time. Und so versuchen wir dir zu sagen, dass wenn ich dir sage, du sollst auf 12, aber du bist auf 1 Uhr, bist du am falschen Ort und auf der falschen Zeit und dann hast du ein Problem. Und so versuchen wir mit sehr modernen Metaphern, und das sind nur wenige, die Leute an einen Ort zu bringen, wo sie unglaublich schnell eine Vorstellung haben. Wir sagen zum Beispiel auch, wenn du einen Downward Facing Dog machst, einen herabschauenden Hund, möchtest du aussehen wie ein gleichschenkliges Dreieck. Mhm. Jeder weiß, wie ein Dreieck ausschaut, auch wenn er eine Niete ist in Mathe. Mhm. Das Dreieck hast du relativ schnell, es ist ein Archetyp. Und solche Metaphern begleiten uns eigentlich die ganze Zeit durch unsere Practice, weil es ist wirklich einfacher, wenn du dir was vorstellen kannst, als wenn du versuchst physisch dahin kommen und dein Körper erlaubt es nicht. Dann bist du frustriert. Aber wenn du eine Metapher hast und dir vorstellen kannst, dass sich dein Vorderkörper öffnet wie ein Segel, du hast ja gesehen, in meinem Studio habe ich diese Segel oben und dann sage ich manchmal, guckt hoch und macht das Gleiche mit dem Körper, kannst du dir viel schneller diese Bewegung vorstellen und du kommst dann auch wirklich schneller dahin.
Ah, das ist spannend. Also das heißt, es wird auch, der Kopf wird etwas mehr eingesetzt. Weil wenn du ja am Reden bist, dann muss ich mehr, dann bin ich auch kognitiv aktiv.
Ja,
dann.
Richtig. Ganz genau. So ist es. Und darum sagen wir ganz oft, wir reden nicht, weil wir logoröisch sind, sondern wir reden ganz bewusst, um euch wohin zu bringen. Es ist wie eine Reise.
Ja, ja. Und wie ist der Einstieg ins Katona? Also was, Leute, die zu dir kommen, warum kommen die zu dir?
Also das Erste, was ich sage, ist don't be shocked. Aha. Das ist wirklich das,
don't be shocked. Das
sage ich immer, weil ich weiß, they will be shocked.
Okay, gut.
Also was wir wirklich, wirklich über alles setzen, ist das Messen. Es ist sehr archetypisch ausgemessen und sehr architektonisch. Das heißt, ich erkläre gleich.
Ja. Du siehst die Fragezeichen, ja.
Wir nehmen oft einen Block, weil der hat ja den Archetyp eines rechten Winkels, oder? Ja. Und im Körper sagen wir, wenn wir im rechten Winkel sind, zum Beispiel von der Schulter ins Handgelenk, sind wir im Gelenk. Weil ganz oft verpassen wir das Gelenk, sind zu stark in den Muskeln, wenn man muskulös ist, oder zu stark in der Beweglichkeit, wenn man beweglich ist. Und dann hat jeder den Trick, den er immer wählt, weil wir sind ja nicht dumm. Jemand, der stark ist, wird die Muskeln wählen. Ja. Jemand, der beweglich ist, wird die Beweglichkeit wählen. Und der Mittelweg, das arithmetische Mittel oder wie wir es gerne sagen, the mediation, ist nicht zu akut und auch nicht zu überdehnt und das ist die Mitte. Und es gibt genau einen rechten Winkel und der ist richtig.
Also sehr präzise.
Ja.
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 Sehr präzise.
Und sehr fair. Ja. Jeder hat einen rechten Winkel im Körper, ob du es willst oder nicht. Und dann ist die nächste
sehr fair. Ja.
Fair. Es ist wirklich fair. Weil ich habe so oft Leute, die sagen, ja, ich bin nicht beweglich. Und dann sage ich, ich auch nicht. Dann sagen sie, ich glaube dir nicht. Und dann sage ich, doch. Aber es ist egal, weil jeder findet einen rechten Winkel. Jeder findet ein Lot in seinem Körper. Es geht nur darum, die Erfahrung zu machen und die Erfahrung zu repetieren. Und das wollte ich noch sagen. Ein anderes großes Wortspiel, das wir gerne benutzen, ist die Idee von Yoga as Origami. Mhm. Und Origami ist die Faltkunst. Mhm. Und unser Körper ist designed to be folded. It's designed to fit. Also meine Handfläche fits my face. My hand fits my elbow. Mhm. Die Auslegung meiner Arme ist gleich lang wie die Höhe meines Körpers. Und da gibt es ganz viel. Von hier nach hier ist die Mitte von meinem Körper. Und wenn ich von hier nach unten eine Linie ziehe, bin ich auf meinem Lot. Und all das ist Faltkunst und Fitkunst. Mm. Und das kann jeder, weil jeder Körper ist in sich proportional.
Und was macht das jetzt mit... Also du hast gesagt, die Leute sind dann manchmal ein bisschen am Anfang schockiert.
Total.
Was macht das mit deinen Studentinnen und Studenten? Die kommen zu dir und gehen dann... sind zuerst ein bisschen schockiert und dann ein bisschen wahrscheinlich verstehen sie am Anfang noch nichts. Und jemand, der nachher rausläuft, wie hat sich diese Person verändert oder was spürst du bei den Studentinnen?
vieles. Ich muss auch ehrlich sagen, teilweise denke ich, warum konntest du nicht einfach etwas Normales wählen? Da bin ich teilweise wirklich verärgert über mich selbst, aber it's
weil my
nature.
Weil es so kompliziert ist, oder warum? Also
nein,
war schwierig
es
so zu erzählen.
Nein, weil es ist einfach, es ist wie ein kompliziertes Stück Musik, aber es ist gut.
Ja.
It adds up, it holds up. Ja. Aber was ich viel höre, und ich habe am Wochenende in Bern ein Training unterrichtet, es sind diverse Sachen, die mich sehr erfreuen. Das eine war, dass jemand gesagt hat, ich fühle mich größer, ich habe mehr Platz und wir arbeiten wirklich organisch. Wir versuchen, die Origami-Kunst in den Körper zu bringen. Und am Anfang ist es nervig. Fold, 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 measure, measure, measure. Und dann auf einmal, und wenn man mal Origami gefaltet hat, sieht man, man macht einen Kubus oder ein Schiff oder einen Vogel und hat Platz. Und ich glaube, das spüren viele Leute, dass es Platz gegeben hat im eigenen Wesen, aber auch im Kopf. Viele haben mir gesagt, es halt nach. Also man geht und hat eine neue Perspektive, weil wirklich auch viel Sprache mitgegeben wird.
Ja, und auch Bilder, sehr bildlich, oder?
Viele Bilder, ja. Und das macht ja mit jedem was, weil jeder hat Metaphern, jeder hat Ideen, jeder hat eine eigene Vorstellungskraft. Das ist eigentlich unglaublich potent, weil mit der kann man sehr, sehr gut arbeiten. Also diese zwei Feedbacks kriege ich sehr oft.
Und was ist jetzt, wenn jemand kommt, der super free-flowing und was meinst du mit genau und messbar und rechte Winkel und so, kriegst du das oft?
Super Trigger. Die fühlen sich unglaublich getriggert, weil sie können nicht machen, was sie gut tun. Und das ist die ganze Aufgabe. Weil wie ich gesagt habe, wir sind ja nicht dumm. Wir machen ja immer das, was wir gut können. Wir zeigen immer unsere gute Seite. Und die Kunst ist, was, wenn das mal wegfällt. Weil die Tendenz, dass da, wo wir sehr gut sind oder ein Talent haben, dass sich das irgendwann abnutzt, ist sehr groß. Und dann ist es einfach gut, wenn man einen Backup-Plan hat und etwas trainiert hat, wo man ursprünglich nicht gut drin war.
Ja, ich finde den Gedanken, den du vorher gesagt hast, mit dem Fair.
Ja.
Ich meine, jeder, der rechte Winkel ist ein rechter Winkel für jede Person, oder?
Ja. It's right.
Ja, it's right. Ja, genau. Bist du auch sonst eine sehr genaue Person?
Absolut nicht. Eine absolut, absolut kreative Person.
Ja. Also mehr im Chaos angesiedelt als im.
Nicht Chaos. Das wär, nein, das wär falsch. Ich bin eine sehr ordentliche Person.
Okay. Mhm.
Aber ich bin nicht genau. Ich habe immer gemalt und ich habe auch nie nach Rezept gekocht. Das ist ja eigentlich eine Riesentragödie, weil auch das ist eine Metapher, die wir sehr oft brauchen.
Ja.
Use a recipe. Aha. Und ich habe meiner Lehrerin ganz am Anfang gestanden und gesagt, something implicit about me, also etwas, das ihr nicht sehen könnt. Ich habe nie nach Rezept gekocht und es ist ein Problem. Weil wenn du dann nicht mehr selber in der Küche stehst und ein Food-Business hast, was machst du dann?
Ja. Ja, vor allem, wenn du Konsistenz möchtest, oder?
Richtig.
Ja, genau.
Ja.
Okay, und dann und ich meine, trotzdem bist du dann zu Cartona gegangen. Also was hat das dann mit dir gemacht? Oder ich meine, du warst auch frustriert, du warst auch schockiert.
Nein, gar nicht, weil ich glaube, ich habe natürlich den Reiz gesehen in all dem, was metaphysisch war. Das hat mich eh schon immer ein bisschen mehr interessiert als das Physische. Aber was es gemacht hat, es hat mir viel eine stabilere Practice gegeben.
Ja.
Weißt du, es ist auch gut zu wissen, ist das richtig oder falsch?
Ja.
Weil ich finde eigentlich nichts schlimmer, also wenn du nicht weißt, woran du bist. Und als Einzelkind passiert dir das noch oft, dass deine Eltern zu allem sagen, super, das ist super. Und mein Vater dann immer das Gegenteil, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Und dann weißt du nicht, wo du hingehörst. Und hier hast du einfach eine Klarheit. Das ist ein rechter Winkel oder nicht? Du bist auf deiner Mitte oder nicht?
Ja.
Ist es ein Dreieck oder ist es ein Viereck? Und wenn ich
und das
Dreieck
hat dir dann
möchte,
eine gewisse Freiheit gegeben? Dann in dem
nachher.
Ja.
Zu Beginn nicht. Zu Beginn ist es wirklich ein bisschen mühsam.
Ja.
Aber mit der Zeit, das ist wie, ich glaube, das ist eine Metapher, die mein erster Lehrer immer gebraucht hat. Wenn du mal wirklich gut klassische Musik spielen kannst, oder ich glaube auch im Kochen, die müssen ja Soßen lernen und so die langweiligen Sachen, aber wenn man das mal kann, dann kann man obendrauf aufbauen.
Ja, es gibt doch irgend so ein you need to know the rules to break the rules.
Ja, genau.
Ja,
und das ist ein schönes Beispiel, weil wir finden, in den Winkeln, die wir zuerst messen, eine Sicherheit. Aber das Ziel ist es, diese dann rauszunehmen, weil wir sind ja nicht designed to be straight. Ja. Nichts im Leben ist gerade. Das Ziel ist ja, dass man rund wird und resilient. Und auch eine weitere Metapher, die wir sehr oft brauchen und die wirklich auch nachhalt in meinem eigenen Leben, wenn du umfällst, ist das Ziel, dass du nicht brichst. The goal is to bounce back. Und das kannst du nur, wenn diese Kanten allmählich rausgenommen werden.
Mhm. Hast du das auch in deinem Leben dann durchgespielt? Ja. Ich meine, wenn du umfällst, versuchst du halt eben nicht zu brechen, sondern ja. Du hast ja vorher gesagt, oder du probierst dann eigentlich so umzuschwingen, dann ja. Das, was das Schlechte eigentlich in etwas Gutes zu verwandeln. Dann.
Ja, muss, es geht ja nicht anders. Ja. Also wir kennen das ja alle, dass wir uns bemitleiden und finden, ich bin die ärmste ja. Person auf der ganzen ja. Welt, aber schlussendlich, ja, von da kommt nichts. Und ich glaube schon, Niederschläge haben wir alle und immer wieder, aber das Ziel ist es, schneller wieder zurückzukommen. Das Problem wird sich repetieren, das ist einfach so. Wir werden alle immer wieder mit dem mühsamen Leben konfrontiert, aber das Rezept, zurückzukommen, fruchtet schneller.
Gibt es sonst noch etwas, das du über Katona sagen möchtest?
Ja, ich finde es einfach großartig. Aber abgesehen davon, ich glaube, dass das, was ich lerne, ist, dass man teilweise, und ich hatte eine unglaublich große Diskussion mit meinem Freund an diesem Wochenende über Kunst und Filme, und ich habe den Fehler selber begangen. Ich habe einen Film nach 3/4 abgebrochen und er war so wütend mit mir, weil er gesagt hat, du hast die Essenz nicht verstanden. Habe ich gesagt, doch, der Film hat mich einfach genervt. Ja. Aber das sage ich meinen Schülern oft, teilweise muss man wirklich ein bisschen aushalten, ja. damit man auf der anderen Seite sieht, was rauskommt. Und gerade in dieser Practice, und ich finde es sinnbildlich, sie wird belohnend sein, wenn man dranbleibt. Aber ich glaube, das kann man auf alles extrapolieren, das kann man auf alles abwälzen. Ich glaube, no mud, no lotus, oder? Und ich glaube, das gilt wirklich für vieles. Man muss dranbleiben und dann zeigen sich die Früchte. Und ein Prinzip, das wir oft brauchen aus dem Daoismus, ist das Wu-Wei-Prinzip. Und darum auch der Name von meinem
Studio.
Kannst du
das kurz erklären?
Ja, Wu-Wei heißt effortless effort. Und damit wird bezeichnet, alles, was wir machen, braucht tremendous amounts of effort. Egal, was wir lernen müssen, ist anstrengend. Jede Arbeit, jeder Haushalt, jede Beziehung ist unglaublich anstrengend. Und dann kommt aber dieser Punkt, wo es dreht. Und dann wird es leichter. Mhm. Und dahinter steckt einfach Geduld, Repetition, Technik und das Verstehen der Muster. Und das ist ein Riesenprinzip, das ich wirklich versuche, auch in meinen Alltag zu integrieren. Das ist ein großer Teil meines Teachings.
Wie integrierst du das in deinen Alltag?
Eben teilweise nicht gleich, auf Schweizerdeutsch sagt man, der Battle hier rühre. Mhm. Nicht gleich aufgeben, sondern noch ein bisschen länger dranbleiben und warten, bis so dieses Peak von Stress sich auch wieder legt. Ich habe gerade heute ein gutes Buch zur Hand genommen, da geht es, das ist ein Dialog zwischen einem Psychologen und einem Rinpoche, einem Lama, einem Mönch, und es geht darum, mit den eigenen Monstern umzugehen, und dann sagt der Mönch, es ist okay, die Monster existieren ja sowieso, wir können sie nicht verdrängen, die kommen, aber das Ding ist, man sollte vorne und hinten die Tür aufmachen, but just don't serve them tea. Und ich finde das noch gut. Wir wissen alle, dass was gestern ganz schlimm war, ist in vielleicht einem Monat oder zwei Jahren nicht mehr so schlimm. Und teilweise lohnt es sich noch ein bisschen auszuharren. Und da muss man aber auch wissen, wenn etwas abgehakt ist, wenn man gehen kann, wenn der Zyklus zu Ende ist. Das ist so ein bisschen dieses Abwägen, das für mich meine Rezeptur ist.
Und das mit diesem Tee heißt einfach, dass man dann nicht hinsitzt, oder? Und da ewig lange darum studiert und sich mit diesen Monstern genauer befasst, sondern sie einfach da sein lässt.
Genau, es ist das ja. Dasein lassen, man muss sie nicht wegmachen, sie können existieren, sie dürfen existieren, das ist auch ein großes Prinzip des Daoismus. Leid gehört zum Leben. Das ist ein bisschen ein New Age-Ding, dass man das nicht ganz so akzeptiert, dass das Leid ein Teil unseres Lebens ist. Man muss nur manifestieren und nur gute Gedanken haben und es kommt nicht. Das ist nicht die Realität, weil es gibt, wie gesagt, etwas, das größer ist, nämlich das Universum. Und das Universum ist nicht immer nur investiert in das Individuelle. Das macht sein Ding sowieso. Das ist ein bisschen so eine egozentristische Sichtweise, die wir aufs Leben haben. Das Universum achtet nur auf mich. Es ist ein Spiel zwischeneinander und das Teservieren heißt einfach, nicht zu freundlich werden mit den Problemen. Sie durchziehen lassen. Vielleicht müssen sie einen Moment sitzen bleiben, aber don't feed them.
Ja, don't feed them. Ja. Das ist noch interessant, dass du das gesagt hast mit dem Leid, weil ich habe noch ein drittes Zitat diesmal. Da hast du gesagt, wir müssen eine Welt, ich glaube, das war noch ein Telefon, wo ich mitgeschrieben habe.
Wo wir zusammen telefoniert haben,
hast du gesagt. Wir müssen eine Welt für uns kreieren, in der das Schlechte auch seinen Platz haben darf, ohne dass es gleich gut gemacht werden muss. Mhm. Das ist eigentlich das, oder?
Das ist genau das.
Ja,
weil es kreiert Druck, oder?
Ja.
Wenn wir diesen Druck haben, ich muss jeden Tag gut drauf sein und the best version of myself, also dieses Wort oder dieser Satz, macht mich ganz bisschen allergisch, weil was bedeutet das schon? The best version of myself. Das ist ja eh, also das ist ein fiktiver Begriff. Ich versuche, integer zu sein. Best version.
Wie sieht dann die Version aus, die du manchmal nicht so magst von dir?
Die emotionale Seite. Ich bin sehr emotional, das heißt, ich habe keine gute Schutzschicht. Und auch im Business ist das nicht sehr hilfreich. Mir geht alles zu Herzen. Ich habe dir ja erzählt, auf dem Weg hierhin war nicht mein Stress, dass ich zu spät komme, sondern mein Stress, dass eine Person einen Unfall hatte. Mhm. Und das bewegt mich und das stresst mich. Und teilweise hätte ich gern ein bisschen weniger von diesen direkten Emotionen. Und da kann natürlich viel passieren in der emotionalen Welt, weil die existiert in einer eigenen Fiktion teilweise.
Ja, wie denkst du über Emotionen nach?
Ich finde sie wichtig, weil ich denke, wir müssen einander mit Emotionen begegnen. Das ist ja eigentlich das, was uns profunderweise menschlich macht. Aber ich denke jetzt in meinem Fall, wäre ich teilweise schon froh, wäre ich ein bisschen pragmatischer. Ich kann sehr pragmatisch handeln im Business, aber diese emotionale Seite ist immer unglaublich investiert. Auch wieder eine Metapher, die wir gerne brauchen und ich denke, das gilt fürs Leben. Wir müssen wieder diesen Dialog finden zwischen wie persönlich und wie technisch. Mhm. Es muss so ein gutes Gleichgewicht sein.
Kannst du das erklären, persönlich und technisch?
Das Persönliche ist eigentlich sehr, wie soll ich, auf Englisch klingt das besser, ist sehr intuitiv, instinktiv. Mhm. Und das kann gut, aber auch problematisch sein, weil das kann unwahr sein. Mein Gefühl, ich habe keine Ahnung, ob es wahr ist, habe ich dir ja vorher gesagt. Meine Mama sagt, super gemacht. Mein Vater sagt, ja, also, das könnte man besser machen. Und dann, wo verordne ich mich? Das weiß ich dann nicht, weil ich habe keinen Maßstab. Und technisch heißt, es ist messbar. Mhm. Es hat ein Rezept, das dem Ganzen zugrunde liegt. Und es ist wahr. Also eine Empirie an der Universität basiert auf Fakten. Ich kann keinen Aufsatz schreiben. Ich finde, ich meine, ich denke, ich fühle. Und so diesen Mittelweg finden zwischen ich nehme wahr, ich habe Emotionen und das ist sehr persönlich und ich darf denen trauen, aber nicht zu sehr, weil dahinter steckt ein ganzes Narrativ von Psychologie aus meiner Kindheit. Und da muss man unglaublich gut aufpassen, dass man das Persönliche nicht zur Wahrheit macht.
Jetzt ist irgendwie noch interessant, weil ich habe wieder das Gefühl, früher war ja, also oder lange Zeit war auch so eigentlich, alles muss technisch und auf Fakten basiert sein. Und ich habe das Gefühl, derzeit ist das Narrativ oft, vertraue einfach deinem Bauchgefühl, geh mit deiner Intuition. Oder das hört man schon sehr oft.
Man sieht meine Augen hier.
Man sieht sie nicht mehr, deine Augen.
Ja, und das stimmt, was du sagst. Und ganz kurz ein Rückblick auf meine eigene Geschichte mit der Krankheit. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nur Akupunktur und nur gesunde Ernährung, nur Yoga gemacht. Ich sage das auch immer wieder. Ich wurde operiert, ich hatte Bestrahlung und das waren medizinische Unternehmen und ich fand die ganz wichtig. Aber ich habe eine Mediation, einen Mittelweg gewählt. Und ich glaube an diese Vereinung von beiden. Und ich glaube nur aufs Bauchgefühl hören. Und ich glaube, du hast mit Mirjam ja auch über das geredet. Und wir sind ja gut befreundet und wir diskutieren auch sehr oft über das. Ja, also wenn jeder nur nach Bauchgefühl ginge, dann hätten wir einen anarchischen Staat. Das geht ja auch nicht. Wir müssen gewissermaßen mit diesen Regeln umgehen lernen und dann aber einfach wie ein gutes Maß zwischen Menschlichkeit, und da sind ja die Gefühle drin, und Technik oder Regeln oder Ordnung finden. So ein gutes Mittelmaß.
Mhm. Wie hast du, was ich so ein bisschen bei dir rausgehört habe, auch während der Recherche, ist, du arbeitest hart und bist sehr diszipliniert. Ja. Kannst du dazu etwas sagen? War das immer in dir drin? Mhm. Ist das etwas, das du gelernt hast? Oder woher kommt das?
Ich bin Steinbock.
Ja, du rennst die Tür ein.
Nein, gar nicht. Ich bin inhärent fleißig. Das ist in meinem Naturell. Und das ist für mich nicht hart, sondern es ist einfach meine Natur. Und natürlich, es ist viel, aber ich mache das gerne. Ja. Ich arbeite nicht, um irgendjemandem etwas zu beweisen, geschweige denn mir. Ich mache das wirklich, weil es für mich normal ist und in meiner Natur ist. Und es ist nicht für jeden. Mhm. Und ich finde so dieses Hustle hard, work hard, ja, aber es befriedigt mich ja auch, weil ich konnte mir einen Kontext kreieren, der mich unglaublich glücklich macht.
Wo schaust du hin, wenn du diszipliniert bist? Also weißt du, schaust du nach außen oder schaust du nach innen?
Beides. Ich möchte immer, dass es für mein Umfeld stimmt. Darum ich renne eben nie die Tür ein, sondern ich gucke immer, dass es harmonisch ist. Das ist mir wichtig. Aber ich höre nach innen, wenn ich einen starken Impuls spüre. Und ich habe Visionen, die hatte ich schon immer. Und die sind teilweise so stark, und dann muss ich denen folgen. Aber ich renne nie die Tür ein und bin unpragmatisch. Ich versuche das eben auch da zu vereinen. Das, was ich habe, ich bin teilweise zu schnell.
Ja.
Aber das lerne ich auch. Nicht gleich dem Impuls folgen, sondern nochmals drüber schlafen. Mhm. Meistens ist es dann ein bisschen nüchterner.
Hast du, wenn du sagst, du hast immer eine Vision, ist das etwas, hast du eine gewisse Klarheit in dir, von was du möchtest? Oder machst du einfach und du weißt, du hast, ist mehr ein Gefühl?
Nein, ersteres.
Ja. Mhm. Also mehr das Kognitive eigentlich, eine kognitive Klarheit. Du weißt, was spezifisch du möchtest.
Nein, es ist nicht kognitiv, sondern es kommt von weiter drinnen. Also es ist wie eine Berufung.
Ja.
Also ein Calling.
Ja.
Ja, das ist viel stärker. Und dann muss man es, ja dann umsetzen.
Ja.
Und dann kommt das Kognitive.
Mhm. Ja, und darum hast du auch die Disziplin, Ebenen. Weil du weißt, warum du es machst.
Ja, richtig, genau. Ja.
Was ist deine Berufung?
Ich habe mir das oft überlegt und ich glaube, ich habe es anfänglich gesagt. Also für mich ist das Allerwichtigste, dass ich für Leute Räume kreiere, wo sie sein dürfen. Für mich ist das Thema Ausgrenzung ein ganz schlimmes Thema. Und deswegen ist Integrität in mir und Menschen integrieren ein Riesenthema. Und durch meine Berufung oder durch meinen Beruf als Lehrer habe ich natürlich eine Möglichkeit, an Menschen ranzukommen. Und ich glaube, so dieses humanitäre Gefühl leitet mich, dass ich den Leuten etwas mitgebe, wo sie vielleicht ein bisschen mehr mit sich selbst in den Dialog gehen, so als Aufgabe, was sie vielleicht auch ein bisschen integrer macht. Und dann schließt sich der Kreis. Also ich möchte einen Raum schaffen, wo Leute wirklich alle herzlich willkommen sind. Und ich glaube, das schaffe ich auch. Es ist wirklich niemand ausgegrenzt. Und dann wie so diesen Kern von mir weiterzugeben, dass man so an der eigenen Integrität ein bisschen dran bleibt. So. Ja.
Wie gehst du denn damit um, wenn du eher emotional bist und es den Leuten in deiner Stunde, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, recht machen möchtest, wenn dann jemand kommt und ist so das gefällt mir aber nicht. Mhm. Kannst du damit umgehen? Also
nein. Ist das Nein, weil es mich mitnimmt. Ja. Aber ich muss es lernen. Also du kannst mein ganzes Umfeld fragen, die würden mir wahrscheinlich alle den einen Ratschlag geben, du brauchst eine dickere Haut. Und ich bin dran, ich übe es. Und jedes Mal, wenn wieder so etwas geschieht, dann vielleicht wird sie 0,1 Millimeter dicker. Ja. Und ich habe Zeit.
Ja.
Ja, mein größtes Lernfeld.
Ja, weil es spannend, weil ich glaube, du hast mir das auch gesagt, mhm. Miriam hat das auch gesagt in Episode 2,
ja.
Dass bei ihr auch schon Leute aus der Stunde ja. gelaufen sind. Ja. Und du hast es mir, glaube ich, auch gesagt, ja, ja. oder? Und das heißt, dich trifft das dann etwas härter wie eine Miriam.
Ja,
also nicht, dass es Miriam nicht trifft, mhm. aber ja.
Ja, mich trifft das sehr. Aber lustigerweise nicht aus einem Ego-Thema, sondern es stresst mich, was es mit der Person gemacht hat. Mhm. Und ich frage mich dann, wo sie nicht integriert wurde. Aber eben, da muss man auch lernen, sie haben ja auch ihre Riesenthemen und die kommen. Und teilweise, und das lerne ich je länger, je mehr ich auch klar bin in dem, was ich unterrichte. Wie gesagt, ich unterrichte nie wieder auf Hochdeutsch. Habe ich einmal gemacht, meine Mutter hat gesagt, mach das nie wieder.
Meine Mutter hat das gesagt.
Hat gesagt, mach das nie wieder, das ist schrecklich. Und seit da habe ich entschieden, gut, ich teache auf Englisch und so ist es und das ist mir wohl und so ja. möchte ich weiter unterrichten. Und je länger ich unterrichte, desto klar werde ich, dass das, was ich mache, ist so gut ich es kann. Und wenn es nicht stimmt und wenn es kein Match ist, it's okay.
Ja.
Das ist so viel zwischenmenschlich. Ja. Das kann nicht immer passen.
Ja, vielleicht hat diese Person auch gleich genau das gebraucht oder in diesem Moment. Ja.
ja.
Und bringt dann etwas
oder vielleicht habe ich es gebraucht, dass ich damit braucht, ja. umgehen lerne, kann, umgehen lernen kann, dass mir jemand halt einfach den kalten Rücken zeigt. Ja.
ja.
Muss man lernen.
Ja.
ja.
Wenn bei uns Road to Calm ist oft das Thema, wenn du über Stress in deinem eigenen Leben nachdenkst. Vielleicht fangen wir zuerst an bei akutem Stress. Was, wenn du akut gestresst bist, was hast du ein paar Tools für die Leute, die zuhören, die du anwendest?
Kommt natürlich immer darauf an, was der Stress ist. Ich meine, es gibt wirklich existenziellen Stress. Da würde ich jedem raten, Hilfe zu suchen. Also das finde ich schon wichtig, dass man ein Netzwerk hat von guten Leuten. Also Therapie sowieso, also das hilft jedem. Wenn ich aber so Alltagsstress habe, wenn mir jemand die kalte Schulter, nicht den kalten Rücken, die kalte mhm. Schulter zeigt zum Beispiel, was für mich sehr hilfreich ist, sind Ablenkungen. Und damit meine ich nicht zwingend Netflix oder shoppen gehen, auch wenn ich das auch gern mache, aber kleine Sachen wie zum Beispiel ein Buch lesen. Oder eine kurze Meditation und für mich natürlich das beste Tool, Yoga. Also Yoga Asana vor allem auch, um in den Körper zu kommen. Weil es ist ja so, der Körper kann den Stress wirklich relativ rasch abbauen. Und ich finde einfach die Idee von Ablenkung generell gut, weil man nimmt den Fokus von diesem Hyperstress weg und dann geht man in einen neutralen Zustand. Heißt nicht, dass es nachher besser ist, aber es ist neutral.
Mhm.
Für mich ist Putzen zum Beispiel auch sowas. Da lachen jetzt viele, aber Putzen, das beruhigt mich unglaublich. Mhm. Und das hatte ich früher oft, wenn ich zum Beispiel zum Arzt in die Kontrolle musste. Ich musste viele MRIs machen, habe ich die Wohnung geputzt.
Ja.
Und das ist psychologisch erwiesen, dass wenn man innere Ordnung kreiert... Das
hast du auch schon gehört, ja.
Hast du auch schon gehört, ja. oder? Und da kann man sagen, die hat einen Knall, aber ich finde, so Sachen helfen.
Ja, es hat auch visibel, oder? Man hat jetzt etwas... Also das eine ist, man hat etwas, es sieht jetzt sauber aus, mhm. aber man hat auch einen Vor- und Nachher-Effekt.
Genau, ja. a beginning, a middle, an end. Und du kannst etwas integrieren. Und wie du sagst, das Nachher ist ein Produkt, oder?
Mhm.
Natürlich ist das nicht nachhaltig, sonst kriegt man ein OCD und das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass man den Stress oder das Trauma eigentlich integrieren kann. Weil das Problem bei Stress ist ja sehr oft, dass es nicht integriert wird.
Was heißt das, das Trauma integrieren?
Oft bleiben Leute in diesem Schockzustand und Stress ist ja oft etwas, das schon älter ist. Mhm. Es wird ja etwas Altes getriggert und man muss eigentlich diese Geschichte zu Ende führen. Man muss sie an einen Ort führen, wo sie nicht mehr so dramatisch und existenziell ist. Also das lese ich jetzt auch gerade in diesem Buch. Also es ist wirklich es ist wirklich teilweise eine Scheinrealität, die wir uns in unserem eigenen Stress kreieren. Aber ich rede, wie gesagt, nicht vom Stress, wenn familiär etwas schlimm ist oder wenn man beruflich auf einer existenziellen Kippe steht. Das sind ganz andere Themen.
Und eben, wie gesagt, ich meine, du hast ja gesagt, im Moment ist Ablenkung gut, weil man dann auf einen gewissen neutralen Level kommt, aber danach muss man sich ja dann irgendwann damit beschäftigen.
Genau. Ja. Eben darum sage ich, Therapie ist unabdingbar. Ja. Und was ich auch wirklich sehe, ist eine regelmäßige Praxis. Und für mich ist das Yoga, weil Yoga halt einfach so vieles abdeckt. Mhm. Und jetzt auch das Yoga, das ich praktiziere, das führt einen wirklich in die eigenen kleinen Ritzen, wo man vielleicht nicht so gern hingeht. Aber für gewisse Leute ist es Schwimmen, für andere ist es Laufen. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Es ist nie schlecht, den Körper zu integrieren, weil es gehört zusammen. Und der Stress ist ja auch im Körper drin. Also im Körper resoniert das noch recht lange. Und das meine ich mit integrieren. Ja. It has to move.
Ja. Wirklich physisch.
Mhm. Move. Ja. Auch, ja. Nicht nur, aber auch.
Also okay, gut, das so... Das, um das kurz zusammenzufassen, auf akuter Ebene machst du selbst, aber rätst auch Leuten, such dir eine Ablenkung für jetzt, damit du ein bisschen herunterkommst. Genau. Und über längere Zeit such dir auch eine Praxis. Mhm. Ja, etwas, das du regelmäßig machst, dass das Trauma, kannst du das nochmal sagen? Das kann ich nicht so gut zusammenfassen.
Dass das
Trauma integriert wird.
Weil oft ist es klaffend und offen. Und wenn man das Narrativ nicht zu Ende bringt, also wirklich eigentlich auch objektiv anguckt, und das habe ich selber auch noch, dann wird immer das gleiche Thema wieder angetriggert, das man noch nicht durchgearbeitet hat. Mhm. Wir alle haben Themen, die bleiben lange. Und dann ist es halt so, und dann komme ich wieder zum Thema zurück, wir fallen wieder in diese gleiche Falle, aber durch Tools geht es schneller, da rauszukommen. Und dann das langfristige Ziel wäre, dass man nicht mehr dahin geht. Ja. Aber das wäre der Idealfall.
Ja, ich habe das auch ein bisschen gemerkt. Ich weiß gar nicht, wo ich das selbst mitbekommen habe. Das Leben bringt einem immer wieder Situationen, die einem zeigen, wo man noch nicht frei ist.
Ja.
Und ja, ich finde das irgendwie spannend, darüber nachzudenken und darüber zu reflektieren, wo man selbst noch nicht frei ist. Mhm. Wie reflektierst du selber? Also passiert das bei dir im Yoga, währenddem du dich bewegst und mit deinem Körper auseinandersetzt? Oder hast du noch andere Praktiken, bei denen du dich mit dir selber auseinandersetzt?
Ja, vieles. Also ich glaube, es ist ja immer multidimensional. Also im Yoga passiert ganz gewiss viel, weil ja, es ist körperlich und lustigerweise ist der Körper ja immer eine Metapher für das, was eigentlich auf einer tieferen Ebene passiert. Also das, was wir gerne machen oder nicht gerne machen, da wo wir ängstlich sind im Yoga zum Beispiel, ist ja immer mehr als eine Pose. Das bedeutet ja immer ein bisschen mehr als einfach eine Pose. Zum Beispiel Umkehrhaltungen für die einen. Für mich ist das gar kein Ding. Da habe ich irgendwie keine Mühe, mich auf den Kopf zu stellen. Aber für mich sind es dann zum Beispiel Backbends, die für mich viel schwieriger sind. Da kriege ich Stress. Und dann habe ich ja schon mal eine Thematik, mit der ich arbeiten kann. Aber ich finde wirklich, Gold sind Gesprächskulturen. Das Gesprächssuchen mit Menschen. Weil im Dialog entsteht so viel. Mhm. Weil man sieht ja oft nur seine eigene Seite. Und diese übergepflegte Selbstreflexion kann ja auch zu einem Irrsinn führen. Mhm. Weil man selbst kann sich ja nur so weit reflektieren, wie man sich selber kennt. Mhm. Aber es kann ja sein, dass Leute Seite an einem sehen, die man selber nicht sieht.
Mhm.
Und darum finde ich den Dialog wichtig. Ich finde tatsächlich Lesen etwas ganz Wichtiges. Oder generell vielleicht auch, ich habe ja gesagt, Musik ist für mich sehr wichtig. Ich glaube einfach alles, was den Horizont erweitert.
Ja.
Ja, und das regt ja alles an.
Was sind heute noch, wir haben ganz am Anfang, ich glaube, das wurde aufgenommen, aber es wird wahrscheinlich nicht Teil vom Podcast sein, aber wir können es noch mal kurz reiterieren. Also du hattest ja am Anfang Hobbys wie Tanzen und Singen im Opernhaus hier in Zürich mit 10 Jahren. hast du jetzt noch... Hobbys. Du hast noch einen Hund.
Ja.
Ich habe sogar seinen Namen irgendwo aufgeschrieben.
Aki.
Aki, sie ist ein Mädchen, aber ein Tomboy.
Ja,
Tomboy. Sie ist ein Tomboy. Ja. Ja, das Schlimme bei mir ist ja wirklich, und das ist auch das vielleicht eine Kritik an mich selber, dass ich oft meine Hobbys zu meinem Beruf mache.
Man ist das bleibt, schlimm?
Ja, schon, weil der Druck ist dann einfach größer. Ja. Also ich liebe alles immer noch. Aber also ich muss dir ganz ehrlich zugestehen, also als ich mein Food-Business hatte, hatte ich dann gar keinen Bock mehr zu kochen. Und das ist natürlich schon immer ein bisschen die Gefahr, dass das, was man liebt und dann zum Beruf macht, dann halt irgendwann auch Work wird. Ja. Aber ich mache immer noch alles sehr gern. Ich praktiziere immer noch sehr regelmäßig. Aber meine Hobbys, und die sind vielleicht ein bisschen nerdig, ist wirklich Lesen, Musik, mit meinem Hund sein. Und ja, ich liebe gute Gespräche. Also das ist schon was, das ist vielleicht auch ein bisschen ein doofes Hobby, ist ja kein Hobby. Also das Nächste, das ich wirklich lernen möchte, und das sage ich seit 6 Jahren, ist Stricken. Weil ich finde es super bünz, aber ich glaube, es wäre so meditativ und es wäre eine neue Technik.
Es ist interessant, als ich in Island in den Ferien war, hat es irgendwie so eine Jugendkultur gehabt. Die haben alle gestrickt. Die waren anstatt am Kaffee, am Laptop, waren die am Stricken. Ja. Und der eine hatte schon 2 Hüte neben sich.
Kannst du
machen, der hat am dritten Hut. War
das
schon.
Ist dein Produkt. Das ist so befriedigend.
Da kannst du deinen Freunden geben.
Ja. Ja, und ich kenne viele Leute, die stricken dann wirklich auch ganz schreckliche Sachen und die Freunde müssen es tragen. Aber ich habe für meinen letzten Geburtstag die schönste Mütze gekriegt und das hat mich natürlich angespornt, auch zu stricken. Nein, aber ich meine, das sind wieder so introvertierte Hobbys. Ich denke, ich bin gerne alleine und kultiviere das Innenleben. Das gibt mir halt sehr viel.
Ja.
Ja.
Jetzt, wenn wir zum Schluss kommen, gibt es noch irgendetwas, was du Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Du darfst auch etwas überlegen.
Wäre anmaßend, aber also ich finde ja Zürich, ich lebe sehr gerne in Zürich, ist ja meine Heimatstadt. Teilweise nehmt euch nicht so ernst, weil es ist wirklich so, dass wir schon wieder für meine Verhältnisse mehr in dieses Kollektive kommen sollten. Ich finde, jeder ist unglaublich mit sich selbst beschäftigt. Und ich finde das echt ein bisschen schade, weil man verpasst weitaus zu viel, wenn man nur am Handy ist und mit seinem eigenen Leben beschäftigt ist. Und darum habe ich vorher auch gesagt, meine Hobbys sind introvertiert, aber ich pflege wirklich auch viel Austausch in meinem Umfeld. Und ich habe das ja auch zu meinem Beruf gewählt, Leute in ein Kollektiv zu bringen. Und es tut einfach gut. Austausch ist immer gut. Man kommt immer über das eigene hinweg. Und das finde ich hier teilweise, wünschte ich mir, dass die Leute ein bisschen mehr im Austausch sind.
Du hast ja auch einen Raum geschaffen.
Ja.
Jetzt eigentlich ein Community Space, oder?
Ja.
War das auch ein Mitgrund?
Ja, absolut. Absolut. Also erstens mal, und da bin ich ehrlich, ich bin ein Ästhet und ich habe Mühe, wenn ich in einem Raum bin, der nicht schön ist. Mhm. Das war mir immer wichtig, einen Raum zu kreieren, der einen auch abholt, weil das Auge spielt ja mit. Aber auf einer tieferen Ebene ist es natürlich so, dass es ein Ort ist. Und ich sage das wirklich bewusst. Ich gehe nicht mehr in den Ausgang. Ich hatte diese Zeit zwischen 14 und 27. Mhm. Und es ist wirklich ein Ort, wo Leute zusammenkommen, die irgendwie gleich ticken. Ja. Und das sind schöne Begegnungen. Und das war mir wichtig, dass ich so ein Gefäß kreieren kann. Also sicher einer der wichtigsten Gründe, weswegen ich diese ganze Bürde auf mich genommen habe. Ja.
Gut, Leute, fokussiert euch ein bisschen weniger auf euch selbst und schaut mal wieder hoch.
Ja.
Und schaut rum, wer da sonst noch so ist.
Ja.
Und,
mach mal ein Kompliment.
Ja, finde ich super. Jetzt noch ganz kurz, wo können dich die Leute finden? Wo sollen sie hin, wenn sie mehr über dich bzw. deine Projekte erfahren sollen?
Also mich findet man unter Eileen Karadai auf Instagram, mein privates, und meine Homepage. Aber ich denke, Instagram ist heutzutage fast wichtiger als die Homepage. Und mit www.vvoo.ch habe ich eine schöne Homepage kreiert, wo eigentlich all das illustriert, was WU bedeutet, nämlich der Mensch im Zentrum seiner Umstände. Und da hat es alle News über das Yoga drauf. Da hat es einen Online-Shop, da findet man die Treatments. Und das physische Studio befindet sich gleich hier über die Straße an der
Büfurstraße,
genau, ja. 90. Ich war sogar vorher noch da, meine Jacke deponiert. Und da haben wir wirklich den Space, der physisch einladend ist für alle Leute, die das Virtuelle nicht mehr so wünschen. Und da wird praktiziert, Yoga, Soundbath, Meditation, Breath, also ganz viele tolle Sachen. Und ja, es wäre schön, wenn die Leute einen Abstecher dahin machen würden.
Super. Ist vielleicht auch ein Aufruf an all die Eileens von früher, die nach der ersten Lektion vier Jahre zu Hause waren. Mhm. Die sollen doch wieder ins Studio kommen.
Die sollen wieder kommen und auch herausfinden, welcher Lehrer für sie stimmt. Ja. Es hat noch ganz viele andere tolle Lehrer im Studio.
Cool. Hey Eileen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das super spannende Gespräch.
Danke dir für die guten Fragen.
Dankeschön.